Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ulf Bischoff ist Kunstanwalt in Berlin und beschäftigt sich mit diesem Thema. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Woher kommt dieser, wenn auch kleine, übersichtliche, aber dennoch beachtenswerte Goldschatz im Berliner Stasi-Museum?
Also so leid es mir tut, eine ganz konkrete Antwort kann ich darauf auch nicht geben. Es war aber so, dass beispielsweise im Zuge von Grenzübertritten, bei Besuchsreisen von Rentnern, bei Übersiedlungen aller Art natürlich immer Schmuck mitgeführt worden ist und manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel oder das nicht deklariert worden ist und diese Dinge dann beschlagnahmt worden sind, dann in die Asservatenkammer gekommen sind. Das konnte der Zoll sein, das konnte das MFS sein, je nachdem, wer hier die Untersuchungen geführt hat. Und als solchen Komplexen sind dann Einzelstücke eben auch in die Tresorverwaltung des Ministeriums für Finanzen gelangt. Und ich denke, dass zu Zeiten der Wende dann einfach noch einige Stücke übrig waren und das zum Kontext dieser Schmuck stammt.
Und was ist mit diesem Schmuck eigentlich zu DDR-Zeiten, also noch vor dem Mauerfall, passiert? Wurde der dann verschenkt an verdiente Mitarbeiter oder wohin ging das?
Schon zur Zeit der Aktion Licht, also Anfang der 60er Jahre, hat man im Grunde klare Anweisungen gegeben, dass Schmuck, soweit er noch verkäuflich war, exportiert wurde, auch Schmuck umgearbeitet wurde, Edelmetall, was man nicht verkaufen konnte, dann eben eingeschmolzen wurde, Gold und Silber, und das verwertet wurde. Und das wurde über viele Jahrzehnte so gehandhabt, bis 1989, und war aber bestimmt noch nicht alles verkauft. Es kann durchaus auch sein, dass die Stasi da selbst einen kleinen Notgroschen angelegt hatte.
Einiges davon wurde auch verkauft in den Westen, in den Schmuckmarkt auch gegeben, oder?
Soweit sich das verkaufen ließ, wurde das 1:1 verkauft, aber Schmuck ist ja oft alter Schmuck, unterliegt auch Moden, und manchmal war das dann nicht möglich und dann wurde das eingeschmolzen, Steine herausgebrochen und dann eben einzeln exportiert.
Wo könnte noch was sein außerhalb des Berliner Stasi-Museums? Wo könnten noch alte Stasi-Goldschätze stecken?
Man hat das schon zusammengeführt, deswegen auch beim Bundesamt gelagert. Und es wird natürlich schwierig sein, die früheren Eigentümer solcher Stücke aufzufinden. Bei Kunst ist das ein bisschen einfacher, wenn sie Bilder haben und so weiter, die möglicherweise beschrieben sind oder es da Fotos gibt. Bei Schmuck ist das natürlich ganz besonders schwierig, weil die Geschichte diesen Stücken, was ihre Vorbesitzer eben angeht, nicht anhaftet.
Und könnte noch in irgendeinem Museum für Kunsthandwerk in Deutschland auch im Depot fragwürdiger Schmuck liegen aus Stasi-Zeiten?
Sicher könnte das sein, aber man hat im Grunde das ja zusammengefasst, um das zu verwerten. Also in den Museen ist das in der Regel nicht gelandet, weil die Museen nicht die vorgesehenen Abnehmer waren.
Es ging um die kommerzielle, die wirtschaftliche Verwertung. Also
richtig,
ganz simpel, einfach möglichst Geld damit machen.
Mhm. Richtig, oder eben sozusagen das zu behalten, weil man es vielleicht nochmal braucht für diese oder jene Operation. So einen kleinen Tresor mit ein bisschen Gold drin ist ja immer ganz hilfreich für solche Geschäfte.
Das ist ja genauso wie mit der DDR-Raubkunst, ne? Aber darüber haben wir uns ja auch schon hier immer wieder auch unterhalten hier im Programm. Das hat uns immer wieder auch interessiert, auch gerade als wir über den offenbar aufgeklärten Raub von Gotha gesprochen haben, also aufgeklärt im Sinne von, dass die Bilder mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder zurückkommen werden, dort nach Gotha, die zu DDR-Zeiten gestohlen worden sind. Auch da ging es ja um die Frage, könnte da eventuell die Staatssicherheit oder auch diese kommerzielle Koordinierung oder Schalk-Golodkowski eine Rolle gespielt haben. Also die Frage steht immer wieder, 30 Jahre nach dem Ende der Stasi, nach dem Fall der Mauer, wie kann es sein, dass das alles noch so wenig aufgearbeitet ist? Die Frage nach der Raubkunst, die Frage nach Raubgold?
Und es ist ein schwieriges Unterfangen. Also nicht so sehr, wenn Sie wissen, wo das herkommt. Oft ist es ja aber so, dass diese Stücke auch in den Depots liegen, übrigens seit Kriegsende. Auch die Schlossbergungen sind ja in die Depots überführt worden. Und es ist dann eben nicht mehr bekannt, woher diese Stücke stammten. Manchmal an Möbeln, dann finden sich Kleber oder man kann das irgendwie noch nachvollziehen, aber das ist nicht immer der Fall. Und wenn die früheren Eigentümer auch keine Informationen haben, ist es eben sehr schwierig, die Stücke mit den Familien dann zusammenzuführen.
Das heißt, die Aufarbeitung beginnt jetzt erst so richtig, 30 Jahre danach?
Richtig, man fängt jetzt erst an, systematisch auch in den Depots nach fragwürdigen Provenienzen nach 1945 zu suchen.
Bräuchte es da auch eine andere Gesetzeslage?
Es bräuchte generell eine andere Gesetzeslage für abhandengekommene Kunst, auch für Diebstähle, wenn wir eben an den prominenten Fall in Gotha denken oder andere Verluste auch der Museen begünstigt die Rechtslage in Deutschland, die Opfer von solchen illegalen Handlungen im Grunde nicht, sondern da geht immer der freie Markt über die Interessen der früheren Eigentümer.
Wie zeigt sich das genau?
Das zeigt sich, dass eben solche Ansprüche in der Regel nach 30 Jahren verjähren und selbst der Dieb oder Nachbesitzer die dann nicht unbedingt mehr herausgeben müssen. Und darüber müsste man nachdenken. Das wurde auch im Zuge der Causa Golit besprochen. Es gibt sogar einen Gesetzentwurf, der gefordert wurde vom Bundesrat, aber der scheitert immer noch am Widerstand des Bundesministeriums der Finanzen, weil man dort eben die Sorge hat, man müsste dann die heutigen Besitzer entschädigen und das könnte dann teuer werden.
Der Kunstrechtsanwalt Ulf Bischoff über die schwierige und offenbar auch sehr langwierige Aufarbeitung der Rolle des DDR-Staates im Umgang mit Raubkunst nach 45, auch mit Raubgold nach 45 und auch die Rolle der Staatssicherheit. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gern.